2024 wird ein ganz, ganz wichtiges Jahr insgesamt werden.
2024 wird ein sehr spannendes Jahr.
Das Jahr 2024 wird sicher nicht einfacher als die beiden vergangenen Jahre.
Wir haben ja jetzt Erfahrung mit schwierigen Jahren und wir werden das Beste managen.
Ja, wir legen natürlich eine Schippe drauf.
Deswegen gehe ich auch voller Optimismus und Zuversicht in das Jahr 2024.
2024. Für die schwarz-rote Koalition wird es das erste volle Regierungsjahr. Und vielleicht das einzige volle Jahr, in dem CDU und SPD richtig harte Entscheidungen treffen können. Denn spätestens Mitte 2025, da sind sich viele Politbeobachter und Akteure einig, wird schon wieder der nächste Wahlkampf losgehen, was die politische Kompromissfindung dann deutlich erschwert. 2024 muss also geliefert werden. Und Herausforderungen gibt es genug. Wir haben uns 5 besonders große herausgepickt und wollen sie mitnehmen auf einen Streifzug zu den wichtigsten Baustellen der Stadt. Es geht um Chefsachen, um große Zukunftsfragen und um Probleme, bei denen sich gefühlt seit Jahrzehnten nichts zum Besseren wendet.
Baustelle 1. Die Verwaltungsreform.
Ein Freitagnachmittag im Dezember im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg an der Frankfurter Allee. Berlins Verwaltung ist regelmäßig das Ziel von Spott und Häme. Zu langsam, zu chaotisch, stecken geblieben im Faxzeitalter. Nicht völlig zu Unrecht, sagt die grüne Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann.
Ich habe dafür großes Verständnis und ich sehe das schon, dass wir großen Verbesserungsbedarf haben.
2023 hat manches, was versprochen war, nicht geklappt. Etwa, dass niemand länger als 14 Tage auf einen Termin beim Bürgeramt warten muss. Wird es 2024 besser?
Na, wir arbeiten zumindest ganz hart dran.
Versichert der regierende Bürgermeister Kai Wegner, der eine moderne, digitale Verwaltung zur Chefsache gemacht hat. Dabei geht es in diesem Jahr aber um viel mehr als nur besseren Bürgerservice.
Mein Ziel ist der große Wurf.
Heißt, per Verfassungsänderung eine umfangreiche Verwaltungsreform durchsetzen. Eine, die Schluss macht mit dem komplizierten Geflecht der Zuständigkeiten zwischen Senat und den 12 Bezirken, dem daraus oft resultierenden Behörden-Ping-Pong und den schwierigen Abstimmungsprozessen. Zum Beispiel bei wichtigen Verkehrsprozessen, sagt Kai Wegner, aber etwa auch beim Berlin-Marathon. Da müssen die Veranstalter in jedem Bezirk, durch den der Lauf führt, einzeln eine Genehmigung beantragen. Eine Reform sei schlachtentscheidend für die Stadt, sagen Experten vom IFI, dem Institut für Verwaltungsforschung und Verwaltungsinnovation. Vizedirektor Professor Robert Knappe.
Ich würde das wie eine angezogene Handbremse sehen. Wir können so viel Energie freisetzen für das Land Berlin, für die Bürgerinnen und die Bürger, wenn es gelingt, diese Handbremse jetzt zu lösen.
Wenn es aber nicht gelingt, könnte die Stadt weiter nicht ordentlich durchstarten. Und das würde sich durch alle Bereiche ziehen.
Der Wille ist da und es besteht eine große Chance.
Eine Chance, sagt Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann aus Friedrichshain-Kreuzberg, endlich klar festzulegen, wo muss der Senat gesamtstädtisch die Linie vorgeben und steuern und was ist Bezirkssache und sollte auch nur dort verortet sein.
Wer aber zuständig ist, muss auch mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet sein. Es kann also nicht sein, dass man immer Geschäfte zulasten Dritter macht. Der eine kriegt eine Aufgabe, kriegt aber nicht das Geld oder nicht das Personal, um diese Aufgabe gut zu erledigen. So darf es nicht sein.
Da klingt deutlich durch, die Bezirke sorgen sich, dass sie finanziell und personell zu kurz kommen. Zum Jahresende gab es offenen Streit über die Haushaltsplanung der Regierung und die kaum versteckte Drohung der Bezirke, das werde Auswirkungen auf die Gespräche zur Verwaltungsreform haben. Kai Wegner reagiert gelassen. Man werde im Reformprozess ja auch über die Finanzausstattung der Bezirke sprechen.
Dass es dadurch mehr Geld gibt, dieses Versprechen kann ich leider nicht machen. Das hätte das Land Berlin auch gerne. Aber was ich sagen kann, ist, dass es zukünftig mehr Eigenverantwortung gibt.
Ob das als Versprechen reicht? Für eine Reform mit Verfassungsänderung bräuchten CDU und SPD die Stimmen der Grünen. Im Zweifel könnte man die Sache aber auch anders hinbekommen, betont der regierende Bürgermeister. Aber warum sollte diesmal klappen, woran Vorgängerregierungen gescheitert sind? Weil ich es zur Chefsache mache, sagt Wegner selbstbewusst. Und weil es gerade ein Momentum gebe, denn spätestens die Pannenwahl 2021 habe allen gezeigt, dass es so nicht weitergehe. Bis zum Jahresende soll die Reform stehen. Aus der Wirtschaft kommen allerdings schon warnende Stimmen, dieser Zeitplan sei nicht zu halten. Verwaltungsexperte Robert Knappe appelliert an die Politik, das Vorhaben bitte in diesem Jahr durchzuziehen.
Nicht die Perfektion anzustreben, sondern tatsächlich gute Erfolge in kurzer Zeit zu erzielen, lieber später einmal nachsteuern, als sich jetzt in einem komplexen Prozess zu viel Zeit zu nehmen.
Baustelle 2. Unterbringung und Integration von Geflüchteten.
12 Quadratmeter, 4 Menschen. Eigentlich gehören hier auch 4 Stühle hin, die kriegen wir aber nicht rein, weil der Container so eng ist.
Der Wohncontainer im Hangar 2 in Tempelhof, den Peter Hermanns vom Unterkunftsbetreiber IB zeigt, bietet aber immer noch mehr Privatsphäre als die Schlafkabinen in der Zeltstadt in Tegel. In beiden Großunterkünften für Geflüchtete waren wir in den vergangenen Monaten immer wieder unterwegs, haben mit Menschen wie Hussein aus Afghanistan gesprochen. Der mit seiner Frau und den 2 Kindern seit mehr als 7 Monaten in Tempelhof war. Oder Natalia aus der Ukraine, seit einem halben Jahr in Tegel. Obwohl der Standort auf dem ehemaligen Flughafen eigentlich nur als Durchgangsstation für wenige Tage gedacht war. Im Dezember lebten in Tegel gut 4.500 Menschen, in Tempelhof knapp 1.400, zusammen etwa ein Fünftel aller Geflüchteten, die das Land unterbringt. Für Peter Hermanns sind das ernüchternde Zahlen.
Ich kann nicht sagen, dass der jetzige Senat seinen Aufgaben nicht nachkommt. Das ist sicherlich nicht so. Die sind unglaublich bemüht. Aber am Ende stehen wir eben eigentlich vor einem Scherbenhaufen.
Denn weil nicht mit Weitblick geplant worden sei, kritisiert Hermanns, gäbe es jetzt diese Massenunterkünfte, die eigentlich Ghettos seien. Scharfe Kritik auch von Sina Stach vom Flüchtlingsrat, der sich für bessere Lebensbedingungen für geflüchtete Menschen einsetzt.
Denn diese Form der Unterbringung ist einfach wirklich zutiefst menschenunwürdig.
Wir konnten nicht anders, weil so viele Menschen kamen, argumentiert Sozialsenatorin Janzel Kiseltepe. Aber man habe alle untergebracht, niemand sei obdachlos geworden. Mit Blick auf 2024 sagt sie:
Unser Ziel ist es, Tempelhof und Tegel nicht weiter auszubauen. Großunterkünfte bringen auch soziale Konflikte mit sich. Deshalb ist unser Ziel eine dezentrale Unterbringung.
Aber es scheint fast unausweichlich, dass Tegel und Tempelhof auch in diesem Jahr weiter wachsen. Denn kleinere Alternativen entstehen nur schleppend, etwa die sogenannten MUFs, modulare Unterkünfte, die recht schnell hochgezogen werden können.
Für 2024 ist geplant, dass 4 modulare Unterkünfte mit einer Kapazität von rund 1.800 in Betrieb gehen werden.
Im Frühjahr fallen aber bis zu 3.000 Unterbringungsplätze weg, die es jetzt noch in Hotels und Hostels gibt. Und zuletzt mussten jede Woche Plätze für etwa 500 neue Geflüchtete gefunden werden. Sina Stach und Peter Hermanns machen Druck.
1.800 Plätze sind natürlich aktuell alles andere als ausreichend.
Wir müssen beim Bau kleinerer Gemeinschaftsunterkünfte viel, viel schneller werden.
Aber wo sollen die entstehen? Grundstücke müssten her, die Bezirke stellen aber keine neuen zur Verfügung. Davon, sie mit finanziellen Anreizen zu locken, redet Senatorin Kiseltepe aktuell nicht mehr. Bleibt die Hoffnung, dass Albrecht Brömme, der neu eingesetzte Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten, mit Verhandlungskunst etwas erreichen kann? Oder greift er die Drohung des regierenden Bürgermeisters auf, Flächen zu beschlagnahmen? Wobei es geht ja nicht nur um Flächen, sondern auch um die Infrastruktur drumherum. Kita und Schulplätze, genügend Ärzte. Und die Unterkunftsbetreiber haben jetzt schon Probleme, Personal zu finden. Schwierige Aussichten also. Ein Lichtblick könnte 2024 der Arbeitsmarkt werden, weil die Zugangsregeln für Geflüchtete gelockert wurden. Sina Stach vom Flüchtlingsrat kritisiert sie zwar immer noch als zu streng, aber Peter Hermanns vom Unterkunftsbetreiber IB sieht, dass jetzt mehr Menschen Arbeit finden. Das freut auch die Sozialsenatorin Kiseltepe.
Die beste gesellschaftliche Integration erreichen wir durch die Arbeitsmarktintegration, weil man dadurch natürlich neue Freunde gewinnt, aus dem Kollegium, mit denen spricht, die Sprache üben kann.
Damit Integration 2024 besser klappt, sieht Peter Hermanns aber auch die Stadtgesellschaft in der Pflicht.
Das Entscheidende, um Menschen in eine Gesellschaft zu integrieren, ist das Miteinander kommunizieren, das Miteinander tun. Und zwar nicht auf einer professionellen Ebene, sondern auf einer freundschaftlichen Ebene. Vielleicht mal ins Theater gehen oder zusammen Tischtennis spielen oder ein Konzert besuchen oder was auch immer. Das brauchen wir wieder und das ist immens wichtig.
Baustelle 3. Bezahlbares Bauen und Wohnen.
Der Ausschnitt, den Sie hier sehen, zeigt den Innenstadtbereich zwischen im Westen Olympiastadion und dann die lange Achse, 17. Juni.
Die große Karte im Büro der Berliner Sektion des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zeigt nur einen Ausschnitt von Berlin. Aber Geschäftsführerin Susanne Klabe meint die ganze Stadt, wenn sie sagt:
In dieser gesamten Bandbreite werden Sie kaum Flächen finden, die heute zu einem vertretbaren Preis gekauft werden können.
Berlin muss dringend neuen Wohnraum schaffen. Mehr als 100.000 Wohnungen fehlen. Aber bezahlbarer Wohnraum könne gerade kaum entstehen. stehen, sagt Professor Markus Viering, der an der TU lehrt und mit seiner Firma selbst Bauvorhaben betreut. Er verweist dabei unter anderem auf die hohen Preise für Bauland.
Solange wir da bleiben, kann man sich das auch nicht mehr leisten.
So düster sieht Bausenator Christian Gäbler die Lage nicht, auch wenn er einräumt, dass die Rahmenbedingungen angesichts der weltweiten Krisen und gestiegenen Rohstoffpreise schwierig sind. Aber bezahlbares Bauen sei schon noch möglich.
Es geht dann, wenn man auch die Förderung in Anspruch nimmt, die wir ja nochmal deutlich verbessert haben.
Im vergangenen Jahr wurden laut Gäbler so viele Bescheide über staatliche Wohnraumförderung bewilligt wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. Damit könnten nun gut 3.500 bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Und erstmals seit langem seien private Wohnungsbauunternehmen mit einem nennenswerten Anteil dabei, 10%. Immobilienexpertin Susanne Klabe, deren Verband rund 250 private mittelständische Unternehmen vertritt, lobt den neuen Ton, der bei Schwarz-Rot im Vergleich zur rot-grün-roten Vorgängerregierung herrsche.
Die Frage, die uns von dort gestellt wird, ist: Was braucht ihr, damit ihr preiswert bauen könnt? Das ist etwas anderes als die Forderung, hier müsst ihr jetzt aber preiswert bauen.
Die Stimmung ist besser, viele Zahlen sind es aber nicht. Auch im vergangenen Jahr wurde das politische Ziel, 20.000 neue Wohnungen zu bauen, deutlich verfehlt. Mit etwa 16.000 waren es sogar etwas weniger als im Jahr davor. Und 2024, schätzen sowohl Senator Gäbler als auch Susanne Klabe, könnten die Zahlen noch mal runtergehen. Wir sollten nicht nur auf Neubau setzen, fordert TU-Professor Markus Viering, sondern, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, verstärkt auf die Umnutzung bestehender Gebäude. Ein Positivbeispiel hat er auch gleich parat.
Das Gebäude nebenan war bis vor 4 Jahren ein Bürogebäude und ist jetzt ein Wohngebäude. Es ist komplett auch vermietet, also da hat jetzt nicht irgendeiner an dem Markt vorbei geplant.
Der Bausenator reagiert zurückhaltend. Man müsse schauen, wie groß der Aufwand jeweils sei und ob die Bundesregierung die Brandschutzbestimmungen so verändere, dass eine solche Umwandlung leichter werde. 2024, das hört man in Gesprächen öfter, könnte für Berlin ein Durchhaltejahr werden, bevor es 2025 dann hoffentlich deutlich bergauf gehe. Senator Christian Gäbler will das Jahr nutzen, um Voraussetzungen für ein Durchstarten zu schaffen.
Denn auch wenn jetzt gerade nicht gebaut wird, können wir natürlich dafür sorgen, dass viel vorbereitet wird, um dann, wenn die Rahmenbedingungen wieder besser sind, dann auch schnell loslegen zu können und umfassen.
Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem geplanten Schneller-Bauen-Gesetz zu. Das müsse wirklich ein großer Wurf werden, fordert Immobilienexpertin Susanne Klabe, zum Beispiel für sehr viel straffere Planungsverfahren und insgesamt weniger Bürokratie sorgen. Aber ein gutes Gesetz allein wird nicht reichen, glaubt Klabe. In den Köpfen müsse sich etwas verändern. Bis runter zur Sachbearbeiterin müsse allen klar sein, dass ihre Entscheidungen mitverantwortlich seien dafür, ob der Wohnungsbau in Berlin funktioniere oder nicht.
Das ist eine Riesenaufgabe, die man sich vornehmen und leben muss, die man aber nicht in ein Gesetz schreiben kann.
Baustelle 4, der Klimaschutz.
Öffnen wir mal das Fenster. Wenn Sie jetzt hier rausschauen, können Sie verschiedene Sachen sehen, die wir schon gemacht haben. Zum einen, um Energie einzusparen, also um den Klimawandel zu drosseln. Gleichzeitig aber auch Sachen, die wir von Anfang an mit konzipiert haben, um uns an die Klimafolgen anzupassen.
Mit Roland Sillmann kann man wunderbar in die Zukunft des Klimaschutzes schauen. Im Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof, dessen Chef Sillmann ist, wird vieles erforscht und gleich Praxis getestet, was helfen kann, mit der Klimakrise umzugehen. Adlershof ist eine Stadt in der Stadt mit Wohnen, Gewerbe, Hochschule, Verkehr, Sportanlagen.
Das kann eben immer das perfekte Reallabor sein, wo Sie Sachen ausprobieren und die funktionieren, können wir super schnell dann skalieren.
Heißt, über Adlershof hinaus größer denken. Der schwarz-rote Senat sieht den Klimaschutz als eine der großen Zukunftsfragen für die Stadt. Die Erwartungen von Roland Sillmann für die nächsten Monate sind deshalb hoch.
2024 wird ein ganz, ganz wichtiges Jahr insgesamt werden, so wie 25, 26 aber auch, weil wir haben eben nicht mehr viel Zeit.
Nicht mehr viel Zeit, die Einsparziele für das klimaschädliche CO2 zu erreichen. Und es ist noch viel zu tun, gibt Klimaschutzsenatorin Manja Schreiner unumwunden zu.
Man sieht insbesondere in den Sektoren energetische Gebäudesanierung, Verkehr, da hängen wir noch ganz schön zurück, aber auch im Energiebereich. Also wir müssen überall noch mächtig nachlegen.
Von der Bereitschaft, mächtig nachzulegen, sei beim schwarz-roten Senat, aber besonders im Verkehrsbereich wenig zu sehen, kritisiert Professor Felix Kreuzig, Experte beim Climate Change Center und Mitverfasser des UN-Weltklimaberichts.
Gerade im Radverkehr geht es jetzt langsamer als vorher. Und es ist noch nicht genau absehbar, mit welchen anderen Maßnahmen hier kompensiert werden soll. Es sieht derzeit nicht so aus, als ob wir die auch gemäßigten 2030-Ziel erreichen können.
Positive Nachrichten gab es kurz vor dem Jahreswechsel. Mit dem Rückkauf der Fernwärme hat der Senat in Zukunft einen entscheidenden Bereich selbst in der Hand. Denn die Wärmeversorgung macht 40% des CO2-Ausstoßes der Stadt aus. Heißt, wenn die Wärme nicht klimaneutral wird, wird auch Berlin nicht klimaneutral. Das Jahr 2024 wird von zwei großen Fragen geprägt sein. Kommt das Klimaschutz-Sondervermögen wie geplant? Und wenn ja, wie genau will der Senat die mindestens 5 Milliarden Euro dann ausgeben? Das Sondervermögen sollte eigentlich zum Jahresbeginn starten. Nun aber lässt der Senat es nochmal rechtlich überprüfen. Man will nicht das gleiche Schicksal erleiden wie die Bundesregierung mit ihrem Klimafonds, der vor Gericht gerupft wurde. Frage an Finanzsenator Stefan Evers. Kann er versprechen, dass das Sondervermögen kommt?
In der Politik sollte man mit Versprechen immer sehr zurückhaltend sein. Aber am Ende des Tages halte ich an der ambitionierten Zielsetzung fest.
Denn im Notfall habe er auch eine alternative Finanzierungsidee, sagt Evers. Eigenkapitalzuschüsse an die landeseigenen Unternehmen. Bis klar ist, wann es mit den Milliardeninvestitionen losgehen kann und wo wie viel Geld ausgegeben wird, wird es vermutlich noch einige Monate dauern. Aber in diesem Jahr werde sich schon einiges tun, verspricht Klimasenatorin Schreiner.
Ich glaube, wir haben da ganz gute Ideen, die wir auch alle 2024 ja schon in die Umsetzung bringen wollen. An Ideen mangelt es nicht. Wir müssen gucken, dass wir auch Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass das alles schneller wird, damit wir wirklich viel, viel schneller ins Machen kommen.
Zum Beispiel beim verstärkten Solarausbau, mehr Elektroladesäulen oder der Erkundung der Geothermie, sagt Schreiner. Klar ist, beim zusätzlichen Geld für den Klimaschutz soll das Prinzip Worst First gelten, also zuerst dort ran, wo schnell viel CO2 eingespart werden kann. Finanzsenator Evers sagt, er sei auch bereit für Machtworte, falls Senatsverwaltungen Projekte vorschlagen, die die Kriterien nicht erfüllen oder eigentlich aus dem regulären Haushalt finanziert werden müssten.
Sich mit Wunsch und Wirklichkeit auseinanderzusetzen, ist Daily Business eines Finanzsenators. Da muss ich hart sein.
Geld allein reicht aber nicht, meint Klimaexperte Felix Kreuzig. Er wünscht sich eine andere Ansprache der Politik, um die Menschen mitzunehmen. Viel zu oft sei die Botschaft: Keine Sorge, eigentlich bleibt alles, wie es ist.
Die Erzählung müsste eigentlich sein, es verändert sich gerade sehr viel, lass uns das gestalten, sodass es am Ende besser wird als vorher. Und das ist im Klimaschutz auch möglich.
Viel möglich machen kann vor allem technologischer Fortschritt, glaubt Adlers Hofchef Roland Sillmann und ist da optimistisch.
Das Potenzial ist in der Stadt da, die klugen Köpfe sind in der Stadt da, der Wille ist da. Also wenn wir es hier nicht schaffen, wie sollen wir es dann insgesamt überhaupt schaffen?
Baustelle 5. Die Bildung.
Pause an der Beatrix-Potter-Grundschule in Hellersdorf-Nord. Die 660 Kinder dürfen nur noch in Schichten auf den Schulhof, weil viele Spielgeräte weggerottet sind und es bisher keinen Ersatz gibt. Das Schulgebäude müsste saniert werden. Auf einen mobilen Unterrichtscontainer wartet Schulleiterin Barbara Reich seit 2 Jahren. Und beim Personal sieht es auch schlecht aus, denn Lehrkräfte reißen sich nicht um einen Job in der Plattenbausiedlung.
Seit 3 Jahren haben wir 7 Stellen unterbesetzt. Es fehlen 7x28 Unterrichtsstunden.
Musik und Kunst sind auf eine Stunde pro Woche gekürzt. Über freiwillige AGs wird versucht, das aufzufangen. Im vergangenen Schuljahr fiel insgesamt jede 5. Stunde aus. In diesem Schuljahr, schätzt Reich, sind es noch mehr. Ob sich etwas geändert hat an ihrer misslichen Lage, seit die Bildungsverwaltung CDU regiert ist, frage ich die Schulleiterin.
Nein, da hat sich leider nichts geändert.
Wir sind dran, aber Veränderungen dauern, betont Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.
Ehrlicherweise muss man sagen, dass Bildungspolitik schon immer ein langes Geschäft ist, also tatsächlich eher ein Marathon statt ein Kurzstreckenlauf. Aber es gibt doch so ein paar Stellschrauben, wo ich immer so schön sage, wir müssen den Sand aus dem Getriebe kehren. Und das machen wir jetzt auch.
2024 soll zum Beispiel der Schulneubau durch Milliardeninvestitionen und gelockerte Vorschriften schneller vorankommen.
Wir werden voraussichtlich, wenn alle Lieferketten und alle Baumaßnahmen passen, bis zum Schuljahr 2024/25 7.000 weitere neue Schulplätze bauen können.
Dann würden allerdings immer noch 19.000 Plätze fehlen. Auch bei den Kita-Plätzen klafft eine dicke Lücke. Etwa 20.000 zusätzliche sind hier nötig. Aus der Bildungsverwaltung heißt es, für dieses Jahr seien gut 2.300 neue Plätze geplant. Mehr Plätze sind eine Sache, aber es braucht auch mehr Personal. Den Schulen sollen unter anderem die wiedereingeführte Verbeamtung, schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse und ein attraktiveres Lehramtsstudium helfen. Aber die Personalgewinnung wird schwierig bleiben. Der Bildungsexperte Professor Olaf Köller fordert deshalb, zu priorisieren.
In Berlin haben es manche Kinder und manche Schülerinnen und Schüler ja leichter und andere haben schwerer. Das heißt, wenn es um knappe Ressourcen geht, wenn es um knappes Personal geht, dann muss man, glaube ich, die Schulen, die Kitas besser ausstatten, die es besonders schwer haben.
Köllers Idee, Lehrkräfte zu verpflichten, auch mal in Außenbezirken oder Brennpunktschulen zu arbeiten, stößt bei der Senatorin nicht auf Gegenliebe. Aber sie will 2024 Anreize schaffen, um Lehrkräfte gerade auch solche frisch von der Uni, verstärkt in unbeliebtere Gegenden zu locken. Auch beim Thema Bildungsqualität soll sich 2024 etwas tun. Es wird ein Landesinstitut für Lehrerbildung aufgebaut, das im Januar 2025 an den Start gehen soll. Und an den Grundschulen wird damit begonnen, neue Fachleitungsstellen für Deutsch und Mathematik einzurichten. Das sind zwei Lehrkräfte, die sich grundsätzliche Gedanken darüber machen, wie die Unterrichtsqualität verbessert werden kann. Um die frühkindliche Bildung zu stärken, startet im Herbst das sogenannte Kita-Chancenjahr. Es soll sicherstellen, dass alle Kinder, die es brauchen, früh genug Sprachförderung bekommen, um bei der Einschulung fit zu sein. Auch die, die nicht in eine Kita gehen. Einiges ist in Arbeit, aber trotzdem nennt Professor Olaf Köller die Lage dramatisch.
Ich denke, wir sind an dem Punkt angekommen, wo es sinnvoll sein kann, tatsächlich so etwas wie einen Bildungsnotstand auszurufen oder eine Bildungskatastrophe.
Sowas gehe allenfalls bundesweit, wehrt Senatorin Günther Wünsch ab. Und überhaupt.
Ich bin aber ein Fan davon, dass wir nach vorne schauen und nicht immer nur das Thema Krise über das Bildungssystem hängen. Denn ich sage immer, wenn wir was mit Krise betiteln, ist es auch nicht sehr motivierend, bei uns mitzumachen und mitzuarbeiten.
Nach vorne schauen. Wenn Schulleiterin Barbara Reich von der Beatrix-Potter-Grundschule in Hellersdorf das tut, wird klar, dass sie weniger auf Hilfe aus der Politik setzt und mehr darauf, dass sie und ihre Kolleginnen sich selbst helfen. Für Anfang dieses Jahres gibt es immerhin einen kleinen personellen Lichtblick. Es gibt zwei neue Quereinsteigerinnen.
Zusammen 22 Stunden, die wir mehr zur Verfügung haben, bei über 660 Schülerinnen und Schülern, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Und so schnell wird sich an dieser Situation vermutlich auch nichts ändern. Das waren 5 große Baustellen für Berlin. 5 ganz unterschiedliche Bereiche, aber es gab in all den Begegnungen meist einen roten Faden. Fast alle, die ich vor dem Mikrofon hatte, machten deutlich, wie wichtig weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung für die Stadt wären. Nun wird es in Berlin in diesem Jahr neben den 5 Großbaustellen noch um ganz viele andere Themen gehen. Und über ein paar davon will ich noch mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel sprechen. Thorsten, vor dem Jahreswechsel hatte die Schwarz-Rote Koalition ja den Doppelhaushalt 2024-25 verabschiedet. Und trotzdem wird dieses Jahr vermutlich mit hitzigen Spardebatten losgehen. Wie kann das sein?
Das hat vor allen Dingen mit den berühmt-berüchtigten pauschalen Minderausgaben zu tun. Pauschale Minderausgaben sind etwas, das schreiben Parlamente in Haushalte rein und sagen dann den Verwaltungen, hier, seht mal zu. Das ist die Summe, die müsst ihr einsparen. Und aller Voraussicht nach werden die Verwaltungen sagen, ja, wir können da nicht mehr sparen. Und dann muss der Finanzsenator am Ende eben einen Nachtragshaushalt aufstellen, über das dann das Parlament wieder brüten muss, um eben die Summen, die noch einzusparen sind, und das sind Milliarden, noch dann doch noch einzusparen.
Wird das Geld zum Stimmungskiller zwischen CDU und SPD?
Also das Geld war bisher ein Kit, der die Koalition zusammengehalten hat. Man hat viel Geld ausgegeben an den strittigen Stellen und nicht entschieden, gebe ich das Geld für die eine oder für die andere Sache aus, sondern dann geben wir es für beide Sachen aus. Insofern, ja, es könnte möglicherweise zu Spannungen führen, aber im Moment hält die Koalition noch, sagen wir mal, erstaunlich gut zusammen.
Wie ist denn das Verhältnis der beiden Parteien überhaupt? Ich meine, die Spitzenleute betonen ja bei jeder Gelegenheit, wie gut es da zwischenmenschlich läuft und inhaltlich auch.
Ja, ich glaube, auf der obersten Ebene ist das Verhältnis auch wirklich relativ gut. Und das überrascht mich auch selber oder hat mich überrascht, weil man ja immer sehen muss, dass gerade auch die SPD unter enormem Druck steht. Also das Führungspersonal ist da in eine Koalition gegangen, von der die Hälfte der Parteibasis gesagt hat, eigentlich wollen wir diese Koalition gar nicht so richtig. Und diesen Druck auszuhalten und zu sagen, nee, wir wollen hier trotzdem was Gutes hinkriegen, wir sind auch loyal gegenüber unserem Koalitionspartner, das muss man schon als Leistung anerkennen. Und genauso ist es auch durchaus ein Verdienst der CDU und insbesondere von Kai Wegner, der SPD dann auch genügend Spielfläche zu lassen, um selber zu zeigen, was man so drauf hat.
Eins wissen wir mit Sicherheit, ändert sich 2024 übrigens nicht. Es wird wieder ein Wahljahr für Berlin dieses Jahr.
Ja, in der Tat. Wir verlernen es einfach nicht. Genau. Also die Bundestagswahl wird wiederholt, aber man muss sagen, nur im Kleinen. Also alle, die sich jetzt gefreut haben, ach, kann ich schon wieder sonntags los und meine Stimme abgeben. Lieber nochmal gucken, ob man wirklich eine Wahlbenachrichtigung bekommen hat. Also ungefähr so ein Viertel wird nochmal zur Wahl gebeten. Das wird jetzt gleich im Februar stattfinden. Und wer dann nicht zum Zuge kam, der hat immer noch die Chance, bei der Europawahl dann seine Stimme abzugeben. Die ist im Juni.
Nur haben wir nicht mehr so viel Zeit für die Wahlvorbereitung bis zum 11. Februar. Aber das kriegt Berlin hin, oder?
Ich würde auch sagen, Berlin kriegt das hin. Die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl hat auch geklappt. Trotzdem sagt der Landeswahlleiter, wir sind noch im Krisenmodus. Das heißt also, die Reformen des gesamten Wahlprozederes, die sind noch auf halber Strecke. Also da muss man noch schauen, was dabei rumkommt und ob Berlin dann wirklich es schafft, so grundsätzlich mal Ordnung zu schaffen in Sachen Wahlen.
Ja, 2024 beweist es mal wieder. Unsere Stadt kann offensichtlich nur noch spannende, herausfordernde Jahre.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.